Der Schritt vom Telefon zum Radio habe die Rollen klar geschieden, heißt es in dem Kapitel Kulturindustrieaufklärung als Massenbetrug. Liberal ließe das Telefon den Teilnehmern noch die Rolle des Subjekts spielen, demokratisch macht dieses alle gleichermaßen zu Hörern, um sie autoritär den unter sich gleichen Programmen der Stationen auszuliefern. Keine Apparatur der Replik habe sich entfaltet und die privaten Sendungen würden zur Unfreiheit verhalten. Hören wir nun einen kleinen Ausschnitt von Adorno selbst und anschließend die Stimme von Arnold Gehlen sowie Horst Krüger zum Begriff der Öffentlichkeit im Kontext der Massenmedien.
In einer Demokratie, in der also erwartet wird, dass das ganze Volk durch selbstständiges, autonomes Bewusstsein zur Willensbildung befähigt ist, die Voraussetzung dafür ist, dass es auch die Kenntnis der Tatsachen, der Vorgänge hat, über die es seine Entscheidungen an der Wahlurne zu treffen hat. Und die Öffentlichkeit würde demgemäß nichts anderes sein als der Inbegriff alles dessen, was dem autonomen Volk eben die Tatsachen, die für sein Leben und seine politische Bestimmung von vitalem Interesse ist, ihnen übermittelt, weil anders so etwas wie die Voraussetzung der Demokratie nicht erfüllt werden kann. Aber indem nun das nicht mehr unmittelbar ist, sondern ein solcher Medien, solcher Vermittlungsinstanzen bedarf, liegt darin bereits die Tendenz jener Verselbstständigung der Sphäre der Öffentlichkeit gegenüber den Menschen, die sie eigentlich gilt, die schon allein durch das Substantiv die Öffentlichkeit angezeigt wird und dem Verhältnis zwischen dieser gegenständlich gewordenen Öffentlichkeit als Medium und der Öffentlichkeit als einem Funktionsbegriff zwischen den Menschen und den Sachen, die sie was angehen, das ist eigentlich das Thema der Geschichte der Öffentlichkeit oder, wenn Sie so wollen, auch der Verfallsgeschichte der Öffentlichkeit.
Ich glaube schon, dass es richtig ist zu sagen, eine Verselbstständigung oder wie sagten Sie, eine Hypostasierung.
Ja, Verdinglichung.
Verdinglichung. An der Stelle wird mir also nun unheimlich. Nicht? Wenn man die Sachen ganz nüchtern ansieht, könnte man ja den Standpunkt vertreten, es gibt die vielen Menschen, und jeweils wechselnde Teile davon sind Auditorien dieser Massenmedien, der Presse, des Fernsehens, des Rundfunks. Gelegentlich kriegen sie alle dasselbe zu hören und in vielen Fällen gar nicht. Außerdem wechseln die Bestände derer, die zuhören oder zusehen, die wechseln auch laufend. Das wäre eine recht nüchterne Sache. Wenn man das dann mit dem Begriff die Öffentlichkeit fiktiv idealisierte, wir verlieren übrigens dann auch den Kontakt mit der ganz interessanten Umfrageforschung, die uns ja dann gelegentlich belehrt, was wirklich oder wie wenig wirklich in der sogenannten Öffentlichkeit ankommt. Nicht?
Genau. Da taucht nämlich eine Frage für mich auf. Sie sprechen von den Auditorien. Wissen Sie, es ist ja so, die Auditorien werden ja doch immer nur besucht von Leuten, die sich für das interessieren, was da angeboten wird. Das heißt also, diejenigen, die den Auditorien etwas bieten, müssen ja im Grunde genommen untergründig wissen, was etwa das Auditorium abnimmt oder annimmt.
Bin ich gar nicht sicher. Ich habe mich dabei beobachtet, dass ich zu beliebigen Zeiten das Fernsehen andrehe und warte, was nur kommt.
Ein Auszug aus der kommenden Serie über das 100-jährige Bestehen des Radios, welche im Oktober bei Radio Korax ausgestrahlt werden wird, stellt die Frage nach dem demokratischen Potenzial von freien Radios. Als Teaser hört ihr schon mal einen kleinen Ausschnitt aus einem Gespräch zwischen Michael Liebler und Sheville Wilmer von der Universität Ilmenau.
Wo ich mich immer gern drauf beziehe, ist auf die Gedanken von Jürgen Habermas. Medien sollen uns mehr wert wieder sein. Medien ist so ein Grundelement von der Demokratie. Und genauso wie einem Konsumenten es anscheinend sehr wichtig ist, was er isst und er dafür bereit ist, auch mehr zu zahlen, sollte ihm bewusst sein, was eigentlich Medien wert sind und dafür auch vielleicht bereit sein, mehr zu bezahlen. Und man sieht heutzutage, dass es der Gesellschaft anscheinend nicht mehr so viel wert ist, qualitativen Journalismus zu bezahlen.
Hans-Magnus Enzensberger, der hat da ein Stück weit vielleicht eine andere Antwort drauf. Der Rezipient soll eben gleichzeitig Produzent sein.
Ist auch eine Möglichkeit. Es gibt ja neue Formen von partizipativem Journalismus in den letzten Jahren, in denen etablierte Medien explizit den Normalbürger einladen, an teilzuhaben, mit Berichterstattung zu machen. Oder wir haben die vielerlei Formen der Community-Media, wo man teilnehmen kann.
Guter Journalismus muss auch bezahlt werden, keine Frage. Bei den freien Radios ist man da oft ein bisschen selbstausbeuterischer unterwegs. Dennoch, freies Radio ist eine Stimme von unten, eine Stimme von oftmals auch marginalisierten Gruppen. Es lebt von Ehrenamt und Engagement, soll unterhalten und über politische Zusammenhänge aufklären, die in Massenmedien unterrepräsentiert sind oder aus der Perspektive der herrschenden Klasse einfach unwichtig. Deutlich wird das auch an einem kleinen historischen Rückblick auf den Freien Radiobund Deutschlands, kurz FRBD, einem kommunistischen Radiobündnis, welches in 1924 seine Anfänge hatte und 1932 durch die Nazis verboten wurde. Den Ausschnitt aus dem Beitrag spielen wir hier auch schon mal als Teaser für die Sondersendung im Oktober zum 100-jährigen Jubiläum des Mediums Radio an.
Der FRBD, der Freie Radiobund Deutschlands, forderte Arbeitersendestunden, die von der Interessensgemeinschaft für Arbeiterkultur gestaltet werden sollten, sowie einen Programmaustausch zwischen deutschen und sowjetischen Rundfunkanstalten.
Der Freie Radiobund entwickelte in der kurzen Zeit seines Bestehens interessante Praxisformen. Die Idee des Zahlstreiks wurde nochmals aufgegriffen. Die Aktion richtete sich gegen den zunehmenden Einfluss der NSDAP auf den Rundfunk. Rote Radisten, Techniker der Arbeiterradiobewegung, bauten Verstärkeranlagen für Lautsprecherwagen. Die fuhren durch Berlin, übertrugen Agitation und spielten verbotene Lieder. Sogenannte Abhörgemeinschaften wurden organisiert, in denen die politische Berichterstattung diskutiert und kritisiert werden sollte. Der Arbeitersender druckte Anleitungen ab, wie der Empfang verstärkt werden konnte, um Radio Moskau empfangen zu können.
1933 wurden beide Organisationen, der Sozialdemokratische Arbeiterradiobund und der Kommunistische Freie Radiobund von den Nationalsozialisten, verboten. Der Rundfunk wurde zum Propagandainstrument der Nazis umfunktioniert.
Freie Radios sind ein Sprachrohr für viele Themen von diskriminierten Personen, Personen, die mit Ableismus konfrontiert sind, Personen, die mit politischen Repressionen zu kämpfen haben, Personen, die Sexismus erfahren, Personen, die Rassismus erfahren und auch über Arbeitskämpfe berichten wir häufig. Die Themen und Beispiele sind so vielfältig, dass sie kaum in so einem kurzen Beitrag Platz finden könnten. Unter all den Themenbereichen, die Freie Radios anschneiden, sollten sie aber vor allem eins sein, ein Ort der Partizipation, in dem sich die Utopie einer besseren Gesellschaft verwirklichen kann. Fühlt euch eingeladen, ein Teil davon zu sein.